Ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder da seid. Letzte Woche hatten wir das Thema, wie führt uns Gott? Wie spricht er zu uns? Darum ging es ja so ein bisschen im Gebet. Ja? Wir beten, um was zu hören. Wir lesen die Bibel, um von Gott herauszufinden, was will er uns durch die Bibel sagen. Und jetzt kommt die Frage, wie führt Gott? Wie kommt es dazu, dass du sagst, oh, ich habe da jetzt eine Führung Gottes. Oder ich mache das, weil Gott es mir gesagt hat. Oder ich tue das und das nicht, weil ich empfinde da eine Führung Gottes. Wie kommt das dazu? Wie prüft man so etwas? Was sind Kriterien dafür? Was ist eine gute Führung? Und wahrscheinlich dann eine Führung Gottes. Und was ist definitiv keine Führung Gottes? Ein Bibelvers, den ich euch zu Anfang vorlesen möchte, steht in Johannes 10, Vers 27. Wer zuerst die Seitenzahl findet, darf sie den anderen gerne verraten. Johannes 10, Vers 27. 785, Seite 785. Dort lesen wir Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Okay, normalerweise werden du und ich nicht als Schafe bezeichnet. Aber es geht um diese unterschiedlichen Stellung von Gott ist der gute Hirte. Und wir sind diejenigen, die er als guter Hirte führt. Diejenigen, die er als guter Hirte leitet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt von der Natur. Eigentlich leitet der Hirte seine Schafe mit der Stimme. Der sagt hier, Schafe nach links und die gehen nach links. Schafe nach rechts und die gehen nach rechts. Gut, wenn es gar nicht mehr läuft, dann schickt er nochmal den Hund hinterher. Ja? Aber mit der Stimme, also und die Schafe, die hören eigentlich nur auf die Stimme ihres Hirten. Wenn da ein fremder Hirte kommt und denen irgendwas erzählt, links, rechts, die machen das nicht. Aber wenn Gott sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, setzt es ja voraus, dass er zu uns redet. Das heißt, Gott will zu dir sprechen, Gott will zu dir reden, Gott will, dass du als dein Schaf hörst, sollst du jetzt nach links oder sollst du jetzt nach rechts? Sollst du nach Mainz oder sollst du nach Worms? Sollst du Steuerberater werden oder sollst du Pädagoge werden? Um bei diesem heute schon erwähnten Beispiel zu bleiben. Vielleicht sind es Dinge, über die Gott sich mit dir unterhalten möchte. Vielleicht sind es Dinge, die Gott dir sagen möchte. Ich glaube, dass Gott uns führen will. Ich glaube, dass es was ganz, ganz Tolles ist, wenn wir Gottes Führung lernen zu deuten, wenn wir Gottes Führung lernen zu hören. Wir haben ja schon erwähnt, Gebet, wir haben schon das Thema Wort Gottes gehabt. Ja? Und jetzt, wie erkennen wir sozusagen die Führung Gottes? In einer anderen Bibelstelle heißt es, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jedes Kind, jeder Mensch, jeder Erwachsene auf dieser Welt, für ihn hat Gott einen Plan. Und das ist was sehr, sehr Gutes. Das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen können und nichts mehr machen, nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr arbeiten gehen, weil, naja, ist egal, Gott hat ja einen Plan. Sondern ich glaube, dass Gott das Allerbeste für uns vorbereitet hat. Und dass wir ihn fragen dürfen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Wie kann ich das meiste aus meinem Leben machen? Wie kann ich dir dienen, mit meinem ganzen Leben das Maximum rausholen? Und ich glaube, dass Gott uns da führt und lenken möchte. Und es gibt auch eine berühmte Stelle, ich glaube Jeremia ganz am Anfang, das ist abgefahren, dort steht, als du noch im Mutterleib warst, also als du wirklich noch sehr klein warst, hat Gott schon gute Gedanken über dir gehabt, hat er schon dich geliebt, hat er schon einen wunderbaren Plan gehabt. Also Gott ist einer, der gerne plant. Vielleicht hat er eine Ausbildung dazu gemacht, ja, wie man gut plant, wie man gut in die Zukunft schaut. Gott ist einer, der sehr gerne mit uns plant und in die Zukunft schaut. Und der Pläne für Menschen entwirft. Bei der Maria, der Mutter Gottes, gab es eine Aussage von ihr, wo sie sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie Gott will. Also als sie hörte, sie soll Jesus auf die Welt bringen, da hat sie diese Haltung angenommen, wo sie gesagt hat, ich will Gott dienen. Ich will erkennen, Gott, wenn es deine Führung ist, dann will ich diese Führung folgen. Wenn du willst, dass ich deinen Sohn auf die Welt bringe, dann mache ich das. Krass, ja. Jetzt komme ich zu dieser Frage, wie führt uns Gott? Ich mache es jetzt mal, das eine Extrem ist, dass jemand sagt, ich habe Gottes Reden gehört, ich soll Missionar in Afrika werden und jemand richtet sein ganzes Leben danach aus und wird Missionar in Afrika. Und das andere, wir sind hier fertig mit dem Abend und müssen aufräumen und ich frage dich, würdest du nicht gerne mithelfen? Da sagst du, nee, ich habe so die Führung von Gott, es ist für mich nicht dran, mitzuhelfen. Ich bin zu höheren Dingen berufen. Okay, das sind so die wahrscheinlich zwei Extreme, ja, wo man sagt, hallo, du hast gesunde Hände, du kannst was machen, pack mit an, sei keine faule, stinkende Socke. Ja, und das andere, ja, also denke, setze deinen Verstand ein, ja, über vergeistliche nicht Dinge, die nicht zu vergeistlichen gehören. Ja. Also das Geschirr abzuwaschen, dafür musst du nicht beten gehen. Herr, soll ich wirklich mein Geschirr waschen oder soll ich wirklich mich waschen oder sowas. Ne? Da brauchst du nicht das Reden des Herrn. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich setze mein ganzes Leben auf eine ganz bestimmte, besondere Richtung, wie zum Beispiel Missionar werden, dann würde ich sagen, check das gut ab mit Gott, ja. Hör ganz genau hin, frag ganz genau nach, bevor du vielleicht dich und deine Familie irgendwo in Gefahr bringst. Sei dir gewiss, dass Gott das gesagt hat, dass Gott das von dir verlangt. Martin Luther hatte was Ähnliches gehabt. Er hat ein Erlebnis gehabt, wer weiß es noch, mit dem Blitz. Er ist rausgegangen und es hat geblitzt und gedonnert und er hat dem Herrn Gelübde abgelegt, dass wenn er das übersteht, wenn ihm nichts passiert, dass er sozusagen ihm dienen wird. Ja, also er hat so ein Deal gemacht mit Gott. Naja, Führung, er hat eher so ein Deal ausgehandelt mit Gott. Gut, ich habe 5 Punkte aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass sie biblisch sind, wie Gott führt. Und ich glaube, wenn man diese 5 G-Punkte beachtet, dann kann man gut unterscheiden zwischen was ist Gottes Führung und was ist, naja, nicht Gottes Führung oder was ist vielleicht eine schlechte Führung. Denn wir müssen ja entscheiden. Ich meine, du hast dich heute entschieden, herzukommen. Du wirst dich nächste Woche entscheiden, wie du deine Zeit investierst, wie du dein Geld investierst, welche Beziehungen du stärkst, welche Beziehungen du vernachlässigst, ob du Zeit mit Gott verbringst, ob du keine Zeit mit Gott verbringst, ob du dich mit Menschen versöhnst oder Unversöhnung lebst. Das sind alles Entscheidungen. Und wie erlebt man Gottes Führung darin? Ich glaube, dass wenn wir das schaffen, mehr umzusetzen, dann wird unser Leben mehr das widerspiegeln, was Gott sich für uns vorstellt. Der erste Punkt ist, der ist so gut, das passt, dass er als erster erwähnt wird. Wenn Gott dich führt, dann ist es immer im Gehorsam zum Wort Gottes. Also einfach erklärt, Gott wird dir nicht irgendetwas sagen, was seinem Wort widerspricht. Das ist so wie die deutsche Kanzlerin, die wird nicht irgendein Gesetz verabschieden, das gegen das Grundgesetz ist. Sie kann es machen, aber dann wird irgendein schlauer Politiker kommen und sagen, Moment mal, das widerspricht unserem Grundgesetz. Und Gott wird nicht zu dir sagen, als Beispiel, raube die Bank aus, damit du dir ein schönes Auto kaufen kannst, weil es ganz klar Gottes Gesetz widerspricht, du sollst nicht stehlen und du sollst das Hab und Gut des anderen nicht begehren. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, oh, ich habe da einen Reden Gottes vernommen, dann darf man nochmal nachfragen, was hat Gott dir so gesagt? Oder ich fühle mich so von Gott geleitet. Dann darf man mal nachfragen, wozu hat er dich geleitet? Und das, was Gott dann sagt, sollte mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Eine Bekannte von mir ging auf die Bibelschule, eine sehr hübsche Frau, und dann klingelt es an ihrer Tür. Erste Woche von der Bibelschule. Und ein junger Mann kommt und sagt, Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dich heiraten. Und sie, mit ihrem norddeutschen Klarheit, sagt, weißt du was, erstens bist du die Woche schon der Fünfte. Und zweitens, zu mir hat das nicht gesagt, dir zu. Ja, also, man muss aufpassen, was man mit diesem Satz macht. Gott hat zu mir gesprochen. Wir wollen, dass Gott zu uns spricht und dass wir das vernehmen und dass wir unser Leben demnach ausrichten. Aber es muss ja nach gewissen Kriterien prüfbar sein. Wie zum Beispiel, es muss dem Wort Gottes gehorchen bzw. dem Wort Gottes übereinstimmen. Und dazu sind wir natürlich eingeladen, das Wort Gottes zu lesen. Wenn man das Wort Gottes nicht liest, dann ist es schwer zu wissen, was sagt er. Und Wort Gottes enthält ganz tolle Sachen, zum Beispiel Verbote, ja. Gut, es gibt vielleicht Verbot, du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt, du musst dir gar nicht überlegen, soll ich irgendeinen moralischen Quatsch machen, wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist klar. Er wird auch nicht nachts dich aufwecken und sagen, brich deine Ehe, weil es widerspricht seinem Wort. Und das wird er niemals machen. Und wenn dann diese Gedanken trotzdem kommen sollen, das nennt die Bibel Versuchung, dann darf man sie abwehren und sagen, Herr Jesus, hilf mir, diese Gedanken abzuwehren, hilf mir, diese Gedanken nicht zu denken, hilf mir, diesen Gedanken zu widerstehen, bitte hilf mir, diese Versuchung zu besiegen. Ja? Und wenn wir regelmäßig das Wort Gottes lesen, dann werden wir quasi kodiert, dann werden wir programmiert auf Gottes Willen. Und es hilft uns, Gottes Willen zu erkennen. Also das eine ist, Gottes Wort. Ein positives Beispiel ist zum Beispiel, sagt die Bibel ganz klar, wie man mit Menschen umgehen soll, die Verwandte von dir sind und die Not haben. Also das klassische Beispiel, das Neue Testament nennt, wenn du jetzt eine Witwe hast in deiner Verwandtschaft und sie hat überhaupt gar keine Möglichkeiten zu überleben und du hättest die Möglichkeit, ihr zu helfen. Und dann heißt es im Neuen Testament, dadurch zeigst du deinen Glauben. Und wenn du das nicht tust, dann bist du schlimmer als jemand, der nicht an Gott glaubt. Und wenn du diese Bibelstelle gelesen hast, dann ist es im Grunde genommen eine Führung Gottes, dass Gott sagt, wenn du die Möglichkeit hast, jemandem zu helfen und du tust es nicht, dann widersprichst du im Grunde genommen dem, was Gott von dir will. Vor allem zum Beispiel, wenn es jetzt eigene Verwandte sind, also die Sorge um die eigenen Verwandten oder um die älter werdenden Eltern und so Sachen. Es gibt so viele Dinge, die sind klar geregelt im Wort Gottes. Und das ist eine Führung Gottes. Dann ein zweiter Punkt, wie man Dinge prüft, ist geleitet zu werden vom Heiligen Geist. Das ist total schwer in einem Abend überhaupt zusammenzufassen. Ist viel leiser. Es ist total schwer, das irgendwie zusammenzufassen. Also Gott hat seinen Geist, das ist der gute Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, er will zu uns sprechen, er will mit uns reden und er will uns helfen im Alltag. Er will uns unterstützen, er will uns ermutigen, er will uns trösten, er will uns beraten, all das. Jesus ist in den Himmel gegangen, er kommt nicht wieder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber in der Zwischenzeit hat er gesagt, ich schicke meinen Heiligen Geist. Und mein Heiliger Geist, er wird dir helfen, er wird dich beraten, er wird dich ermutigen, er wird dich lenken. Und ich kann euch nur ein Buch an die Hand legen, und zwar die Apostelgeschichte. Die erzählt immer wieder zum Beispiel von Paulus, der unterwegs war von Stadt zu Stadt und der immer wieder Gott gefragt hat, Gott, soll ich jetzt länger bleiben in dieser Stadt oder soll ich weitergehen? Gott, soll ich mit den Menschen reden oder soll ich mit den Menschen reden oder soll ich mit den Menschen reden? Und immer wieder lesen wir zum Beispiel, wenn du es ganz genau durchliest, Apostelgeschichte, den Satz, und Paulus ging da und da und der Heilige Geist stoppte ihn. Irgendwie frustrierend, oder? Auf der einen Seite sagst du, Gott, ich will von dir hören, Gott, ich will deinen Willen kennen, und dann läufst du los, du sündigst nicht, zumindest steht es bei Paulus nicht, und dann sagt Gott, aber die Tür mache ich dir zu. Und dann läufst du zur nächsten Tür und sagst, okay, die Tür mache ich dir auch zu. Dann denke ich mir, also Gott, du hättest jetzt mal die Abkürzung aufschreiben können, oder? Sind die Menschen nicht da? Aber Gott, er führt uns sozusagen auch durch Zwischenstationen. Er führt uns auch, er sagt, geh dorthin, es ist dran, dass du das jetzt das und das machst. Es ist vielleicht dran, dass du jetzt die Ausbildung machst. Und auf einmal brauchst du vielleicht später die Ausbildung gar nicht oder du arbeitest gar nicht in dem Beruf, aber es ist Teil der Führung Gottes. Nee, ich glaube daran, dass nicht der Wind die Tür zumacht, sondern ich glaube daran, dass Gott bewusst uns Möglichkeiten gibt. Also die Bibel spricht davon, dass er Türen öffnet. Warte mal, ich versuche den Vortrag zu machen. Wenn Sie immer dazwischen reden, ist es echt schwer. Okay, aber das kriegen wir so nicht hin. Also die Bibel spricht von diesem Prinzip von offenen und von geschlossenen Türen. Wie sieht es praktisch aus? Also ich und du, wir hegen Pläne. Was ist so für euch das nächste große Ding, was du entscheiden willst? Wir bringen mal ein Beispiel, wo du eine Entscheidung treffen musst, was dich und deine Familie betrifft. Irgendein einfaches Beispiel, was unverfängliches. Okay. Gut, also nehmen wir mal den Job, nehmen wir vielleicht den Ort, wo der sein soll. Ne? Du sagst, okay, Gott, ich sehe hier in der Zeitung stehen 3 Jobs an 3 verschiedenen Orten und ich gehe gut vorbereitet zu den Bewerbungsgesprächen, ich bin ehrlich, erzähle den Leuten, was Sache ist und am Ende habe ich immer noch 3 Jobs, die mir angeboten werden, als Beispiel. Und dann zu gehen, zu sagen, zu beten, sagen, Gott, ich habe mein Bestes getan, aber ich möchte auch deine Führung erleben und ich bitte dich darum, mache Türen auf und mache Türen zu. Helf mir zu erkennen, welche Türen sind für mich nicht dran und welche Türen sind für mich dran. Wo soll ich hingehen, wo soll ich nicht hingehen? Nicht, weil diese Türen vielleicht schlecht sind oder die gut sind, sondern weil ich da drin deine Führung haben will. Versteht das Beispiel? Ich will wissen, was Gott von mir haben möchte. Ich will aber auch ein Stück weit mein Schicksal, nicht alles selber lenken, nicht alle Entscheidungen selber treffen, sondern sagen, ich mache mein Bestes. Ich bin fleißig, stehe morgen auf, gearbeitet, was auch immer, gehe zur Schule, mache gute Noten. Das ist mein Teil. Gott belohnt ja keine Faulheit. Und dann aber auch zu sagen, Gott, aber ich lege wiederum das Schicksal von mir und meiner Familie, wenn ich welche habe, ich lege es wieder zurück in deine Hände und sage, Gott, du hast jederzeit Recht einzugreifen, du hast jederzeit Recht, mich zu korrigieren, du hast jederzeit das Recht zu sagen, du machst mir eine Tür zu. Oder du machst mir eine Tür auf und wenn du die aufmachst, dann gehe ich auch durch. Versteht ihr dieses Beispiel? Mhm. Und das macht es so, so spannend, ja, das zu erkennen und durch die Dinge durchzugehen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe als Mensch und ich glaube andere Menschen auch, wir haben Schiss davor, auf diese Führung Gottes zu vertrauen, weil wir können es schlecht kontrollieren. Wenn wir mögen eher die Wege, die wir selber schon kennen, eher die Wege, die wir selber kontrollieren können, wo wir alles im Griff haben. Aber ein Petrus ist aus dem Boot rausgegangen und über Wasser gelaufen. Ja? Andere Leute haben das Land verlassen. Und Abraham, ja, Gott sagte, verlass das Land deiner Väter und geh in ein anderes Land. Und dann ging er in das andere Land. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst hier nicht lange bleiben, du wirst weiterziehen. Also Gott hat ihn auf Reise geschickt. Er hat viele Sicherheiten aufgegeben, aber das war das Richtige für ihn und das Richtige dran. Und uns Menschen fällt es schwer, aber es macht das Leben sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir können auch viel mehr erleben, wenn wir uns darauf einlassen. Und immer wieder zu sagen, Gott, meine Wege, meine Entscheidung, ich lege sie in deine Hand. Mach dir die Türen zu, die unnötig sind, mach dir Türen auf, die dran sind. Und so kann man Gottes Führung erleben. Ein weiteres Kriterium, was ich sehr, sehr gut finde, ist, Gott zuzuhören. Also, wir haben das Thema Gebet gehabt, wenn du zum Arzt kommst und sagst, hallo Herr Arzt, ich habe die und die und die und die Beschwerde, das und das tut mir weh, so und so würde ich es behandeln und die Medikamente habe ich schon eingekauft. Tschüss. Was fehlt bei so einem Gespräch? Dass man dem Arzt zuhört, was der diagnostiziert, oder? Also wenn du die ältere Leute vielleicht, die kommen zum Arzt und sagen schon ganz genau, was sie für Medikamente nehmen, was sie alles wissen, was der andere Arzt gesagt hat und der Arzt gesagt hat und dann sitzt vielleicht der Arzt da und überlegt sich, was soll ich dem noch sagen? Oder ihr sagen, die weiß doch schon eigentlich alles und die ist nicht Vollprofi. Und so kommt sich vielleicht auch Gott manchmal vor, wenn wir mit dem Gebet zu ihm kommen und ihm nur erzählen, ich will das und das und das, das habe ich gemacht, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich. Und sagt Gott, hallo, hörst du mir auch mal zu? Bist du auch mal offen dafür, was ich dir zu sagen habe? Habe ich auch Platz in deiner Planung? Oder Vergleich von der Partnerschaft, ja, wo der eine sagt, das und das und das und das machen wir. Wo der andere sagt, ja, und was ist mit meinen Ideen, mit meinem Teil des Plans? Gott möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte mit uns Zukunft gestalten. Also zuhören, ja. Gott zuhören. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist ein Gebetstagebuch zu führen. Also, heutzutage hat jeder irgendwie sein Handy oder sein Smartphone dabei und da gibt es eine Notizfunktion. Macht er einfach mal eine Notiz, Reden Gottes. Und immer wieder, wenn du Dinge aus der Bibel liest, die was für deine jetzigen Entscheidungen zu tun haben könnten, schreibe diese Impulse auf. Immer wieder, wenn du im Gespräch bist mit jemandem, der auch glaubt oder ihm betest, schreib Impulse auf und versuch darin, Gottes Führung zu erkennen. Wir glauben nicht an Wahrsagerin, irgendwas Komisches, aber wir wollen Gottes Willen erfahren und es ist ein Prozess. Wenn du in einem Gottesdienst bist, wo du dich wirklich gut auf Gott konzentrieren kannst, dann pack dein Notizbuch raus oder dein Handy, was auch immer, und sag, okay, Herr, jetzt habe ich die und die Frage. Nächste Woche steht die und die Entscheidung an. Was denkst du darüber, Gott? Was sind deine Gedanken? Hast du vielleicht eine Bibelstelle für mich? Oder ist irgendein Lied, was jetzt im Lobpreis gesungen wird, passt es irgendwie in eine Aussage davon, genau in meine Situation? Also geh in diesen Dialog mit Gott, ja, und sei dafür offen, dass er dich führt, dass er zu dir redet. Und oft stellt man fest, Gott sagt den einen Gedanken durch die Person und dann zwei Tage später sagt eine ganz andere Person genau denselben Gedanken und dann noch eine dritte und auf einmal doppelt sich und verdreifacht sich das und du erkennst so eine Schiene und sagst, okay, Gott hat da durch die und die und die und die und die Person geredet, scheinbar ist da was dran an diesem Gedanken, da bleibe ich dran und es hilft es aufzuschreiben, weil wir vergessen so schnell, ja, aufzuschreiben, was redet Gott zu mir oder du machst dir Sorgen um dein Kind. Dann schreib halt in dein Tagebuch das Kind und wenn du betest, sagst, okay, Herr, jetzt rede zu mir über dieses Kind, über mein Kind. Was sind jetzt Gedanken? Und schreib dir das auf und sag, okay, das kommt zusammen und Gott kann dich trösten, Gott kann dich warnen, Gott kann dich ermutigen, Gott kann dir was sagen, was du dem Kind sagen sollst. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. Oder dem Partner oder den Eltern, was auch immer. Ganz toller Grundsatz ist, Gedanken. Wenn Gedanken zu uns kommen, sind diese Gedanken von der Liebe Gottes geprägt. Also Gott würde dir nicht irgendwelche Gedanken geben, die voller Hass sind. So, sei böse auf ihn oder sei böse auf sie. Oder, ah, den sollst du nicht vergeben. Ah, da ist es gut, an deinem Zorn festzuhalten. Oder, ach, dem geschieht's recht. Das sind alles so Gedanken, wo du sagen musst, okay, das ist nicht Gottes Führung. Gott will nicht, dass ich mich jetzt nochmal hingehe und den Streit eskalieren lasse. Das ist nicht sein Herz, das entspricht nicht seinem Geist. Und da weißt du schon, das kann nicht richtig sein. Im ersten Korintherbrief gibt es da auch ein Prüfungskriterium, was Eindrücke, Prophetien und so weiter angeht. Da heißt es, diese Gedanken sollen aufbauen, ermutigen und trösten sein. Also wir haben auch im Gottesdienst manchmal diesen Teil, wo wir zwischen den Liedern sagen, okay, wenn jemand einen Eindruck hat von Gott oder eine Botschaft oder ein Bild, dann kann er das bringen. Und diese Bilder sind manchmal für eine einzelne Person, sind manchmal auch für eine größere Menschengruppe. Und genau an diese Eindrücke legt man diese Kriterien. Oder jemand sagt, ich möchte nach dem Gottesdienst mit mir beten lassen. Das machen wir gerne und dann machen wir es auch oft so, dass wir für die Person hören. Und dann die Sachen, die wir hören von Gott, die sagen wir der Person. Und diese Kriterien müssen da angelegt werden. Ist es aufbauend, ist es ermutigend, ist es tröstend? Also Gott wird dir wahrscheinlich nicht sagen, du piep, 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 ja, und wird dich richtig machen, fertig machen und schlechte Gedanken geben, dass du dann so klein mit Hut rausgehst. Das ist nicht sein Geist. Natürlich kann er Sünde ansprechen und sagen, hier, das ist die Sünde, lass die los. Ich habe was Größeres für dich, ich habe was Besseres für dich. Aber immer diese Haltung, aufbauend, ermutigend, tröstend. Oder zum Beispiel, der Friede von Christus soll unser Herz regieren. Hey, wenn du dich mit jemandem unterhältst, kennst du so Leute, mit denen unterhältst du dich und danach wird dein Herz größer, da kommt Friede Gottes und dir geht's gut. Und andere Leute, die rufst du an und danach geht's dir schlechter wie vorher und du merkst richtig, wie dich das runterzieht. Ja, zu unterscheiden, wo ist Gottes Friede drin, wo kriege ich Gottes Frieden rein und wo werde ich unruhig. Also der Heilige Geist, der wird uns immer in den Frieden reinführen. Das heißt nicht, dass alle Situationen super sein werden, aber du kannst auch in einer schlechten Situation Gottes Friede erhalten. Du kannst auch in Krankheit, das sind so Sachen, die dir oft reinkommen, trotzdem Frieden Gottes haben. Oder wenn du dir Sorgen machst um Menschen um dich herum und deine Verwandten, kannst du trotzdem beten und Gottes Führung erleben, sodass du Frieden ins Herz bekommst. Auch super Prüfkriterium ist ein gesunder Menschenverstand. Weißt du, Gott kann nicht auf der einen Seite sagen, ich entwerfe werfe den Stefan in den Bestand, aber wenn ich mit ihm rede, dann bitte ohne Bestand. Dann wäre es konsequenter, wenn er Stefan ohne Bestand entworfen hätte. Also wenn Gott dir einen Verstand gibt, dann will er auch durch den Verstand zu dir reden. Dann darfst du auch deinen Verstand anwenden. Wenn Gott dir sagen würde, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und hör auf zu arbeiten. So. Dann darfst du mit deinem Menschenverstand rangehen und sagen, okay, Dinge loslassen, die mir gehören, das könnte was von Gott sein, aber jetzt aufhören zu arbeiten und gar nicht mehr für mich selber sorgen und anderen auf der Tasche liegen. Das macht jetzt vom Verstand her jetzt nicht so viel Sinn. Ich habe vielleicht Schulden zu bezahlen oder muss die Miete zahlen und auf einmal kann ich nicht mehr bezahlen. Also vom Verstand her ist das schon mal schwierig. Also wir merken, es sind mehrere Kriterien. Und der Menschenverstand, der darf uns helfen. Und wir dürfen auch ins Nachdenken kommen. Wir dürfen ins Gespräch mit Gott kommen. Mein Kollege von mir, der hat mal was Krasses erlebt. Die hatten ein Gemeindehaus. Und die wollten sich als Gemeinde weiterentwickeln. Und er hat einfach als Pastor diese Idee in den Kopf bekommen. Wenn wir weiter das Gemeindehaus und so weiter abbezahlen, dann dauert das halt 15 Jahre. Und erst in 15 Jahren könnten wir uns irgendwie weiterentwickeln, räumlich und so. Und er hat den Gedanken gehabt, 6 Wochen. Und hat dann Gott gefragt, Gott, was soll ich mit dem Gedanken 6 Wochen? Und ihm kam diese Idee, es könnte sein, dass die Gemeinde, die Leute, die dazugehören, es schaffen, innerhalb von 6 Wochen genug Geld zusammenzulegen, dass sie auf einmal ihre Schulden los sind und dass sie dann einfach als Kirche ganz anders planen können. Natürlich die Frage, wie prüfst du so eine Führung? Ja? Wie gehst du damit weise um? Und er hat sich mit seinen Beratern beraten in seinem Leitungskreis und sie haben gesagt, okay, wir wollen, wenn es Gottes Führung ist, dann wollen wir das erkennen. Wir reden mit der Kirche, wir reden mit den Leuten und sagen denen, wir haben diesen Gedanken, wir wollen prüfen, ob er von Gott ist und wir haben diese Idee und wir glauben daran, dass wenn es von Gott ist, dass wir es schaffen, das Geld in 6 Wochen zusammenzubekommen. Wenn wir es aber nicht schaffen, die Summe zu erreichen, dann war das eine Schnapsidee. Dann muss auch keiner seine Zusage einhalten. Aber wenn es klappt, dann haben wir uns echt mit einem Mal richtig freigeschlagen und verrückt wie die waren, haben sie das gemacht, ja. Und tatsächlich hat sich das dann rausgestellt. Innerhalb von 6 Wochen haben sie wirklich da, weiß nicht, 150 oder 160.000 Euro, was sie da jetzt auf dem Haus hatten, von sich sozusagen gezahlt. Die Bank hat es mitgemacht und sie konnten dann als Kirche ganz anders planen, sich ganz anders entwickeln. Aber es ist eine spannende Sache. Hätte er das jetzt für sich behalten und gesagt, ah gut, da war ich unausgeschlafen oder habe zu viel Kaffee getrunken, da kam mir so eine Spinnerei. Hätte es bei sich behalten, hätte es ja keine große Auswirkung gehabt. Aber er hat gesagt, okay, wenn es Gottes Führung ist, dann will ich das mit anderen teilen. Und dann haben die auch diese Kriterien angelegt. Ja? Ist es was verstandmäßig, ist es schaffbar? Ja? Na gut, wenn jeder seinen Teil irgendwie und darüber hinaus, dann ja. Ist es unmoralisch oder ist es gegen Gesetz Gottes? Naja, eigentlich nicht. Na, und dann weiter. Haben wir Frieden dabei? Na ja gut, wir machen keinen Druck und wenn die Leute einen Frieden haben, die sollen nur geben, wenn sie Frieden haben und wenn sie keinen Frieden haben, sollen sie nicht geben. Wir machen, es sind keine Sekte oder sowas. Ne? Und all diese Kriterien haben sie angewandt und am Ende war das ein riesiger Segen für die Leute und auch für die Gemeinde. Also das sind Kriterien, die sie da angewendet haben. Der Menschenverstand, das ist einmal unser Menschenverstand, aber dann auch Berater und Freunde. Also bei wichtigen Lebensentscheidungen, ich mache das so, ich habe da so meine 3, 4 Leute, meine Frau dann auch, meistens sind es dieselben, wo wir dann sagen, wenn wir von einer wichtigen Entscheidung sind, dann schicken wir an die 3, 4 Leute eine E-Mail und sagen, du, wir sind gerade von der und der Entscheidung, bitte betet dafür. Und ergebnisoffen. Wir sagen nicht, wir wollen das oder wir wollen das, sondern Gott, wenn es wirklich Gottes Wille ist und wir hören und die hören, dann wird Gott es schon zeigen. Dann haben wir ja nichts zu verlieren. Also wir müssen ja nicht unser Ding durchboxen, wir wollen wissen, was will Gott für uns. Und es ist so gut, wenn du dann auf einmal merkst, Gott bestätigt das, den und den und den und den und du merkst, da ist eine Führung drin. Also Menschen können ein Geschenk sein, aber die Voraussetzung ist natürlich, dass es auch Menschen sind, die Gott kennen und auf Gott hören. Weil würdest du jemanden fragen, der nicht an Gott glaubt, was sagt dir Gott? Der würde sagen, Gott sagt mir, keine Ahnung, behalte alles, was du hast, ja, oder ist eine andere Kategorie. Ähm, ein guter Satz, jemand hat geschrieben, Gottes Verheißung, uns zu führen, ist nicht dazu da, um uns das Nachdenken zu ersparen. Oder andersrum gesagt, Gottes Führung heißt nicht, gib dein Gehirn eine Garderobe ab. Ja? Sondern es ist, weißt du, es ist so dieses, du machst dein Menschen Möglichstes und gleichzeitig versperrst du dich nicht für das Übernatürliche. Sind wir wieder beim Thema Wissenschaft. Was die Wissenschaft hergibt, nutzt es maximal. Ja? Was ist Buchhaltung? Ja? Was ist Naturwissenschaften? Was geben die Zahlen her? Was ist sinnvoll? Das alles abzuchecken, deine Hausaufgaben zu machen. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay Gott, jetzt weiß ich das Menschliche, jetzt bin ich auch offen für das Übernatürliche. Also ich glaube, dass Gott das beides sehr gut verbinden kann und es durch beides führen kann. Und entscheiden müssen wir uns dann am Ende ja auch noch. Ne? Folgen wir eher dem Menschlichen oder folgen wir dem scheinbar Übernatürlichen? Warum arbeiten die beiden nicht zusammen? Das wäre eigentlich das Ideale. Die Probleme, die wir da merken, gab es immer schon. 1. Korintherbrief kann ich euch empfehlen. Da schreibt Paulus einen ganzen Brief an die Korinther, in denen er immer wieder einen Satz wiederholt, und zwar, bleibt in dem, wo ihr drin wart, als ihr Jesus kennengelernt habt. Also scheinbar hatten die Leute vorher, waren Bankkauffrau oder waren früher Buchhalter, und dann haben sie zu Jesus gefunden und dann haben sie festgestellt, das ist ja alles doof und bestimmt ist Gottes Führung ganz anders, und haben alles über Bord geworfen. Und zwar alles. Das ging so weit, die Frauen haben gesagt, was wie? Ein Mann und Kinder habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt Jesus. Mein Mann interessiert mich nicht, meine Kinder interessieren mich nicht. Ich habe nur noch den Herrn. Am liebsten renne ich jeden Tag in den Gottesdienst und alles ist gut. Ja, dann die Männer haben gesagt, ja, nee, also mich um die Familie kümmern und so weiter, bezahlen, arbeiten gehen, nein, das ist nicht für mich. Ich bin dazu geschaffen, Zeit mit Gott zu verbringen, in die Wüste zu gehen und zu beten und zu fasten. Und da schreibt Paulus, hallo, hat euch einer das Gehirn ausgeschaltet? Bleibt zunächst in dem, wo ihr drin wart. Andere waren Sklaven und haben gesagt, ja gut, aber Jesus macht mich ja frei. Ich bin doch kein Sklave mehr, ich kann doch meinem Herrn abhauen. Er sagt, nein, damals nach den Gesetzen ist es kriminell gewesen, wenn du als Sklave warst, weil du Schulden hattest, kannst du jetzt nicht auf einmal abhauen. Bleibe in dem, was du drin bist. Und in dem, wo du drin bist, versuch das Beste draus zu machen. Also finde ich, ein Rat, der hilft. Das mit den Geschwistern habe ich schon entdeckt, ja. Also Menschen, die auch glauben, man nennt sie Brüder und Schwestern und dann nennt man es Geschwister. Wenn ihr Weisheit braucht, gibt es ein Buch in der Bibel, was ich euch sehr, 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 sehr ans Herz legen will. Wenn du mal vor einer Entscheidung stehst und du brauchst mal ein Reden Gottes, ja, dann lies das Buch der Weisheit. Ja, es gibt ein Buch im Alten Testament, das heißt Sprüche Salomo. Oder auch das Weisheitsbuch. Und in diesem Buch schreibt er fast 30 Kapitel lang nur die Weisheit, die ein Vater seinem Sohn gibt. Ja, also betrifft es nicht nur die Väter und betrifft nicht nur die Söhne, gilt genauso für Töchter, die dürfen auch entscheiden, gilt auch für die Mütter. Ein ganzes Kapitel, wo einer, ein Älterer, dem Jüngeren seine Weisheit ausschüttet. Und da stehen Dinge drin wie, keine Ahnung, beleih nicht Wucher oder lass dich nicht verführen oder sei fleißig. Oder bleib nicht im Bett liegen, sonst ist der Tag zu schnell zu Ende und dann hast du nichts. Also wirklich ein ganzes Buch. Jemand hat gesagt, lies jeden Tag ein Kapitel und du wirst die meisten Fehler, die man machen kann, vermeiden im Leben. Also wirklich Weisheit, Weisheit, Weisheit. Das Buch der Weisheit ist Sprüche Salomo. Die Bibel sagt, Salomo war der weiseste Mann, der jemals auf der Erde gelaufen ist. Und das war etwas, was ihm Gott geschenkt hat. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er das aufschreibt. Und diese Weisheit ist vielleicht 4000 Jahre alt. Und es ist erstaunlich, wie aktuell das ist. Ich suche gerade die Seitenzahl, ob man da so einen Spruch mal kurz ist. Die kommen direkt nach dem Psalm. Zum Beispiel, Sprüche 13, Vers 11. Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt. Was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich.
Also die Seitenzahl mal
Also du sprichst Seite 4, 7, 8 als Beispiel, okay? Seite 4, 7, 8, das sind Sprüche 13. Ich meine, das sind schon krasse Sätze, ja? Also, du musst dir überlegen, das ist 4000 Jahre alt, aber dann überlegst du es auf heute zu übertragen. Ihr könnt ja selber ein bisschen reingucken. Zum Beispiel, ich nehme mal 13, 8. Mit seinem Reichtum muss sich mancher sein Leben erkaufen. Ein Armer aber bekommt keine Drohungen zu hören. Das Licht der Gerechten wird hell brennen, die Leuchte der Gottlosen aber wird erlöschen. Durch Übermut entsteht nur Streit, wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt, was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Also lass andere nicht zappeln. Ja? Hey, wenn du was machen kannst, dann lass andere nicht zappeln. Sei jemand, der was tut und nicht Versprechungen macht. Weil es könnte den anderen krank machen in seinem Herzen. Ne? Wenn du sagst, ja, mache ich für dich. Oder ja, besorge ich dir. Oder ja, ich kümmere mich drum. Und der andere rechnet mit dir, dass du es machst, dann machst du es aber doch nicht. Das ist nur ein Beispiel. Also wie gesagt, das sind ganze Kapitel voll. Und letzter Punkt, den finde ich schwierig, ist, dass Gott sagt, wie erkennen wir die Führung Gottes? Naja, Gott kann unsere Umstände gebrauchen. Also ich glaube, dass Gott uns nicht bewusst in was Böses reinschickt. Er will uns nichts Böses. Aber ich glaube, dass wir durch Schwierigkeiten durchgehen können wie durch Lektionen. Dass Gott sagt, okay, die und die Lektion solltest du lernen, die und die Lektion ist für dich als nächstes dran. Und die Situation, die jetzt kommt, die ist nicht gut. Aber durch diese Situation hast du die Chance, etwas zu lernen, was dir helfen wird. Hast du die Chance, etwas zu lernen, was dich weiterbringen wird. Und wenn du schwierige Umstände erlebst, sich dann mal zu fragen, Gott, wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass ich jetzt das erleben musste, um es praktisch zu machen? Es gibt dieses Prinzip von verwundeter Heiler. Sagt euch das was? Also jemand kann sich fragen, was ich weiß, warum ist einer in meiner Familie an Krebs gestorben? Was total viele Menschen, wo ich jetzt denke, betrifft. Und du fragst dich, Gott, wo ist da jetzt deine Führung, dass ich in meiner Familie das erleben musste, dass Menschen in meiner Familie zum Beispiel an Krebs gestorben sind? Und die Führung kann so aussehen, dass Gott sagt, okay, du hast es erlebt, du kanntest Jesus, du bist durchgegangen, und mit deinem Wissen bist du jemand, der anderen Menschen helfen kann. Mit deinem Wissen, wenn du jetzt jemanden begegnest, einen Arbeitskollegen, der glaubt nicht an Gott und in seiner Verwandtschaft ist jemand krebskrank, dann hast du das durchgemacht. Dann weißt du, wie Gott einem in der Situation helfen kann. Und du kannst quasi eine Hilfe sein. Und so kannst du verstehen, warum bin ich durch die Umstände durchgegangen? Warum musste ich das erleben? Warum ist mir das passiert? Da kommt ja oft diese Frage. Und das ist mal die Frage anders zu stellen. Was kannst du dadurch erreichen? Also wo bist du jetzt der verwundete Highlight? Du hast eine Verletzung erlebt, aber durch diese Verletzung kannst du anderen zuhören. Ich glaube, jemand, der seinen Partner verloren hat als Beispiel, der kann mit anderen, die auch ihren Partner verloren haben, ganz anders mitempfinden. Versteht ihr das Beispiel? Also man ist einfach viel sensibler. Man sagt, es sind keine guten Umstände und die Führung Gottes sagt, okay Gott, ich bin ein verwundeter Heiler. Ich habe eine Verwundung erlebt und durch diese Verwundung kann ich aber für andere jemand sein, der ihnen hilft, geheilt zu werden. Das ist sozusagen dieser Segen, Segen von Erfahrung oder keine Ahnung, du bist durch einen finanziellen Bankrott gegangen und durch Hilfe von Gott bist du da rausgekommen, durch seine Regeln, durch seine Weisheit bist du da rausgekommen und auf einmal bist du jemand, der fähig wird, anderen zu helfen, die in dieser Situation sind. Oder du warst drogenabhängig und Jesus hat dich da frei gemacht. Du hast auf einmal Möglichkeiten, mit Menschen mitzufühlen, die auch drogenabhängig sind und ihnen den Weg zu zeigen. Also manchmal sind die Umstände auch eine Führung. Nicht, dass Gott wollte, dass du drogenabhängig wirst, ja. Aber weil du da durchgegangen bist und Gott dir geholfen hat, musst du dann, und dann begegnet dir ein Jahr später jemand, der drogenabhängig ist, dann musst du nicht sofort sagen, boah, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern fragen Gott, warum begegne gerade ich dieser Person? Wie passt das zusammen? Weißt du, so wenn Umstände kommen, bewusst zu fragen, Gott, warum passiert mir jetzt was ein zweites Mal? Oder warum erlebe ich jetzt Krebs zum zweiten Mal in meiner Verwandtschaft? Und das kann auch durch Umstände, ja, dass Gott führen will und sagen will, du kennst nämlich schon einige der Antworten und ich will dich gebrauchen zum Segen für andere. Ja, ich will dein Wissen gebrauchen. Jetzt gibt es einen Vers, an den dürft ihr echt rumbeißen. Der ist nicht einfach. Römer 8, Vers 27. Entschuldigung, Römer 8, Vers 28. Auf Seite 846. Römer 8, Vers 28. Klingt ein bisschen komisch hier in der Übersetzung, aber der Sinn ist drin. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Oder andere Übersetzung sagt, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles, also alles, ihn zum Besten werden lässt. Das ist schon ein steiler Satz, oder? Hey, wenn du Gott liebst, alles, was dir passieren wird, wird super. Also bei Sonntagen denkst du, ja, Halleluja, die Sonne scheint, alles ist gut. Und dann erlebst du mal ein halbes Jahr nur Regentage und sagst, wie funktioniert dieser Satz? Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten werden. Da fragst du dich, Gott, wie soll mir jetzt der Regen zum Besten werden? Wie soll jetzt die Krankheit zum Besten werden? Wie soll jetzt die finanziellen Probleme zum Besten werden? Wie soll jetzt der Stress in der Beziehung zum Besten werden? Also da wird der Satz schwierig und dennoch stimmt das. Dennoch ist diese Wahrheit da. Gott sagt, ich will dich führen, auch durch schwierige Umstände, und ich will auch in schwierigen Umständen dein Herr bleiben, dein Chef bleiben. Ich glaube, dass bei der Führung Gottes es so aussieht, dass Gott sich an unsere Seite stellt und dass Gott uns führen möchte. Und dass Gott uns auch ein Stück weit erklären will manchmal, warum sind wir in den Situationen, in denen wir drin sind, warum passieren Dinge so, wie sie passieren. Oder zumindest, wenn wir nicht wissen, warum passieren sie so, trotzdem zu fragen, Gott, jetzt bin ich in den Umständen. Wozu? Weißt du? Dass du sagst, keine Ahnung, jetzt bin ich Single, wozu? Oder jetzt bin ich verheiratet, oder wozu? Oder jetzt bin ich arm, wozu? Oder jetzt bin ich reich, wozu? Ich glaube, dass es immer ein Wozu gibt. Jetzt bin ich in Deutschland, wozu? Jetzt bin ich in Polen, wozu? Jetzt wandere ich aus, wozu? Weißt du, dieses Wozu zu fragen. Nicht nur sagen, okay, es ist so, sondern sagen, Was soll ich hier? Was ist mein Auftrag? Wozu? Und das rauszufinden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Oder jetzt habe ich den Job bekommen, ja? Jetzt habe ich das Bewerbungsgespräch gehabt, aber wozu? Welche Möglichkeiten gibt es mir? Wie kann ich da Gottes Plan erfüllen? Okay.